Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich wünsche euch Gottes Segen, einen wundervollen ersten Advent. Etwas ist mir mal ganz groß geworden. Vielleicht kann ich euch das ins Herz sprechen. Es kommt nicht aus Gottes Wort, aber es ist eine Essenz, will ich mal sagen, so was aus Gottes Wort rüberkommt. Und zwar habe ich mir mal gemerkt, je mehr ich Gottes Wort ernst nehme, desto mehr nimmt Gott auch mich ernst. Ihr habt gesehen, heute geht es um Advent. In dieser Zeit ist es draußen trübe und kalt. Also ich mag die Zeit nicht, überhaupt nicht. Ich mag auch die Dunkelheit nicht. Also es muss nicht die dollste Sonnenhitze sein. Aber so normales, schönes mitteleuropäisches Wetter ist gar nicht schlecht. Die Dunkelheit ist die bestimmt das meiste dieser Tage. Das finde ich nicht so reizvoll und auch die damit verbundene Kälte. Wir haben eine alte Heizung und ich muss morgens ganz früh aufstehen und warm machen. Das ist mit viel Arbeit und unangenehm verbunden. Aber umso schöner ist es, dass ich nicht so viel Arbeit habe im Garten und in der Wiese und so. Und es ist auch sehr schön, dass wir in dieser Zeit Lichter aufstellen, Kerzen. Oh, das mag ich, den Kerzenduft. Und wenn wir auch was in die Fenster stellen, das ist auch eine ganz feine Geschichte. Auf dem Esstisch leuchten die Kerzen und in den Zimmern haben wir auch warme Lichter aufgestellt. Das ist das Schöne, das finde ich ganz schön an dieser Jahreszeit. Und ich kann euch was sagen, das steht jetzt auch nicht hier. Ich war unlängst beim Augenarzt, denn ich brauche Licht. Ehrlich, ganz, ganz richtig physisches Licht. Wir waren kurz nach unserer Hochzeit, 3 Monate vielleicht, nach England gezogen, weil wir mussten unser Schulenglisch ein bisschen ausbessern. Also, wir waren schon bei der Mission angestellt und da sind wir nach Südengland, so eine knappe Stunde von London gewesen, in Surrey heißt die Gegend auf der Bibelschule, die hatten so eine Sprachschule angeschlossen und da haben wir dann natürlich auch, sind wir in die Adventszeit gekommen. Und Advent in Großbritannien, Pustekuchen. Gar nichts, ihr Lieben, gar nichts. Nicht eine Kerze, nichts. Also ich möchte wirklich, das steht jetzt auch nicht hier, die Engländer irgendwie jetzt, wir haben andere geistliche Dinge da erlebt, auch im wurde ich erinnert durch das Lied, lass dein Licht leuchten über das Land, durch das Wort Gottes. Also die Engländer, das war damals eine richtig gute Zeit, auch für uns. Aber dann ging es jetzt an Weihnachten, ihr Lieben, da war eine schöne Feier auf der Bibelschule, das ging alles noch. Aber privat, es war Karneval. Also da hat man als Deutsche gar keine schönen Gefühle gehabt. Und das war auch ähnlich in Afrika, wenn es da so richtig warm war. Und wir haben versucht, ein paar Kerzen an so einen komischen Tannenbaum, der so ganz aus dem Muster gewachsen ist, weil es in den Tropen war, versucht. Es war irgendwie, ja, ist nicht so ganz gelungen. Aber da kommt es ja auch nicht drauf an. Advent, das wissen die allermeisten, kommt aus dem Lateinischen und das heißt da richtig Adventus, Ankunft. Oder eigentlich heißt es die Ankunft des Herrn. Und das ist doch eine schöne Sache. Das bezeichnet die Jahreszeit, in der die Christenheit auf das Fest der Geburt Jesu Christi, also Weihnachten, sich vorbereitet. Zugleich erinnert der Advent daran, dass Christen das zweite Kommen Christi erwarten. Und das ist doch, wo es drauf ankommt. Und das ist mir auch heute ganz wichtig. Der Advent beginnt nach katholischer wie evangelischer Tradition mit einer Vesper. Und ihr Lieben, eine Vesper, das wäre ja noch was für die Gemeinde. Das wäre noch was. Am Vorabend des ersten Adventssonntag und mit ihm auch das Kirchenjahr. Das müssen wir natürlich nicht so machen. Die Adventszeit war anfangs möglicherweise schon ab Mitte des 4. Jahrhunderts in der alten Kirche. Und wenn man hier von der alten Kirche, das war noch nicht so eine richtige Kirche, keine Institutionen wie heute das war. Das waren Zusammenkünfte wie von ganz, ganz früher. Aber da haben die es schon begonnen in der Kirchengeschichte. Bei ungefähr 500 ist der Begriff zum ersten Mal aufgekommen. Dabei ist die Verwendung, aufgekommen. Und in Mitte des 1. Jahrhunderts, auf die Tage zwischen dem Martinstag, also dem 11. November und dem ursprünglichen Termin, legte man die Geburt Jesu, wenn man die feiern wollte, fest. Und die bis zur Erscheinung des Herrn, ich glaube, das heißt Epiphanias, ich wollte das alles nicht, ist am 6. Januar. Da wurde früher gefastet. Ziemlich anders als bei uns heutzutage. 3 Tage pro Woche, später an allen Tagen, außer samstags und sonntags. Deswegen haben wir ja früher schon mal, sonntags war das Essen besser. In den 8 Wochen vor dem Martinsfest bis zum 6. Januar ergaben sich auch die Wochenenden 40 Fastentage. Entsprechend hatte man früher auch 40 Tage Fastenzeit vor Ostern. Erste Spuren der Vorbereitung auf das Geburtsfest finden sich in der Ostkirche, wo das Fest der Erscheinung des Herrn ein wichtiger Tauftermin war. Soweit kann man das in Wikipedia lesen. Wir haben jetzt hier auch schon einen Adventskranz vorbereitet und ich finde das auch eine wunderbare Geschichte. Das hat aber auch etwas ziemlich Urdeutsches. Nämlich da war ein bekannter Theologe in Hamburg, der war auch ein Soziologe, das heißt, er hat sich um arme Kinder und Jugendliche gekümmert. Der hat 1939, der heißt Johann Heinrich Wiechern, es ist bestimmt nicht ganz unbekannt, im Betsaal, hört mal, Betsaal des Rauen Hauses. Da ist der Nachbau vom Rauen Haus, das ist nicht mehr das Original, gab es mal eine Brandstiftung. Also eigentlich ist doch ganz falsch, das Haus rau zu nennen, das war weder außen noch innen irgendwie rau. Da war eine Atmosphäre der Liebe, wurde den Menschen geboten. Und damit diese jungen Leute, die waren sehr ungeduldig und in dieser Adventszeit konnten die gar nichts mit anfangen, da hat er so ein kleines Hilfsmittel. Da hat er einen Leuchter erfunden, also so einen Kranz mit 23 Kerzen. So ähnlich hat es ausgesehen, für jeden Tag vor Weihnachten. Ist doch eine coole Geschichte. Da waren die Jungs und die Mädchen dann sehr gespannt, weil sie jeden Tag natürlich einen Kerze mehr, nicht so wie hier, angezündet haben. Und dann wussten sie, an den Sonntagen sind die dicken Kerzen. Und uns ist die 4 sind uns übergeblieben. Ne? Und ich finde das eine schöne Sache, dass gerade im Kontrast zu dieser dunklen Zeit dieses warme Licht da sein kann. Also, übrigens habe ich die Tage gehört, das gibt es auch in der Schweiz und in Österreich, also in den deutschsprachigen Ländern. Was für ein Segen, dass wir das erleben dürfen. Soweit zu dem schönen Brauchtum. Was bedeutet das nun für uns als die Nachfolger Jesu? Welche Bedeutung haben denn diese Symbole? Die stehen ja nicht in der Bibel. So wie wir Weihnachten, das Fest der Liebe, jedes Jahr gerne wieder feiern, auch wenn die Vorbereitung häufig Einsatz und vielleicht auch Stress bedeuten. Und warum ist in dieser Zeit überhaupt so viel Aktivität? Oder sehe ich das alleine so? Nee, bestimmt nicht. Ich bin zu der Feststellung gekommen, dass kirchenfernen Menschen auch in dieser Zeit zugänglicher sind. Also mit meinen Kollegen seinerzeit habe ich immer wieder über Advent und so weiter Möglichkeit gehabt, über den Glauben zu sprechen. Und das ist ähnlich, ihr Lieben, bei unserer Sulamit. Die macht jetzt auch Weihnachtsgebäck, nicht für sich alleine, mag zwar auch gerne Süßigkeiten, aber die lädt dann jetzt Studenten, die jetzt nicht nach Hause gegangen sind, in den Ferien ein. Und dann kommt diese ganze Symbolik zum Tragen. Dann kommen nämlich Fragen, woher kommt das? Warum macht ihr das? Und dann hat sie Chance. Und Weihnachten ist, da kann man sagen, eine Hochzeit des Beibringens, was ist das Evangelium, was hat das mit der Geburt Jesu auf sich? Ich habe das auch genutzt früher. Ich habe dann bestimmten Menschen, also Kollegen auch, und mit denen ich sehr viel zu tun hatte, das wollen wir vielleicht jetzt auch machen, wird der Andi nachher bestimmt noch ansagen, Andachtsbücher gekauft, Leben ist mehr, die sind sehr günstig, die werden da was zum Selbstkostenpreis, weil die sind evangelistisch, das heißt, die sind so schön verständlich, wir lesen die auch jeden Tag, wir haben das vielleicht nicht nötig, aber das ist für uns eine Tradition geworden, weil ich habe dann etliche von diesen Büchern verschenkt. Und dann habe ich immer bei bestimmten Ereignissen, das sind ja auch manchmal geschichtliche Ereignisse und so weiter und so fort, ganz feine Dinge berichtet, dann habe ich immer nachgefragt, schon gelesen, war wieder schon ein Anknüpfungspunkt. Und das habe ich mir gesagt, das ist gar nicht teuer. Das braucht nicht viel Einsatz. Und ich fand, es hat gute Wirkung. Und weil dann hat man immer einen Anknüpfungspunkt. Da können wir auch deutlich machen, dass wir den Kommerz, der in dieser Zeit auch immer mehr hochkommt, den schieben wir kräftig in die Ecke. Wir haben ganz andere Prioritäten. Und vorweg ist also die Zeit, die wir heute beginnen. Sie werden spätestens in dieser Zeit daran erinnert, dass unsere eigentliche Heimat ist im Himmel. Da sagt die Schrift in Philipper 3,20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von her wir auch den Herrn Jesus Christus als Erretter erwarten. Und darum ist es eigentlich ganz normal, wenn in unseren Herzen irgendwo diese Sehnsucht, diese Erwartung, das sollte normal für uns Kinder Gottes sein, dass das in unseren Herzen sich bewegt. Gerade in der unseren Zeit können wir aber wieder vermehrt hören, dass uns mehr oder weniger verbindlich zugesagt wird, dass das Ende der Weltzeit gekommen ist. Schon immer haben die Bibelforscher aller Couleur mit Aussagen und Zusagen natürlich klar und deutlich in der Bibel orientiert gezeigt. Ich selbst hatte mal Anfang der 60er Jahre einen Orgellehrer, habe ich mal gelernt. Kann ich nichts mehr von. Und Mentor, einen ganz feinen Christen, ein guter Musiker und Sänger, den ich bewunderte, weil er den Römerbrief und die Offenbarung auswendig wiedergeben konnte. Er war ein Zahlenfachmann, ein Inspektor bei der Steuerbehörde. So, jetzt kommt's. Er konnte mir lückenlos in der Bibel beweisen, dass Jesus Christus im Jahre 1985 wiederkommen würde. Basta. Damals war ich noch so jung, Anfang der 70er Jahre, habe ich gesagt, 85. Und dann habe ich Zweifel gehabt, habe gesagt, der Herr Jesus selbst hat auch gesagt, ich weiß es nicht. Nur der Vater im Himmel. Das ist mal das Einzige, was ich auch nicht ganz verstehe. Geheimnis, das zwischen Gott und dem Menschen Jesus war. Ne? So, und dann habe ich mir gesagt, also wenn wir als Christen das so raus, ja, dann das ist ein bisschen vorwitzig. So, ganz ernst habe ich das nicht genommen. Ne? Und zwar existierten viele Bücher von bekannten Männern Gottes, zum Beispiel sogar Billy Graham, Wim Malko ist ganz bekannt, David Wilkerson, Die Vision und so weiter und Klaus Gerd, der Gründer vom Gerd Verlag und viele, viele andere. Ich nehme mal so ein Beispiel für so ein Endzeit-Szenario. Die Älteren können sich noch ein bisschen erinnern, als die Entstehung der EWG auf einmal zustande kam. 10 Staaten. Da sind sie alle aufgestanden und gesagt, jetzt, ne? Das, weil sie haben sich berufen, in Offenbarung 13 steht da, da sah ich aus dem Meer ein Tier heraufkommen, das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe und auf seinen Hörnern 10 Königskronen und auf seinen Köpfen gotteslästerliche Namen. Soweit die Schrift. Jetzt haben sie gesagt, jetzt Leute, jetzt müssen wir uns bereit machen. Und manche haben Haus und Hof verkauft. Ähnlich so, sogar wie das schon länger her bei den Zeugen Jehovas. Zurzeit lese ich ein Buch, welches eigentlich nun mal neu aufgelegt werden sollte. Geschrieben wurde es von dem baptistischen Theologen, also das ist ein Bruder im Herrn, Franz G. Stuhlhofer aus Wien. Es ist also kein gewöhnlicher Bibelkritiker, sondern einer, der zu uns gehört. Das Buch trägt den vielsagenden Namen »Das Ende naht«. Er hat sich seinerzeit die Mühe gemacht, angefangen bei den Zeugen Jehovas, die Vorhersagen und Prophetien, eben bekannter Gottesmänner, wie ich eben angedeutet habe, Lehrer und Evangelisten zu erforschen. Und zwar hat er untersucht, weil er einfach im Ende wollte, dass man, wenn einer sagt, ich habe ein prophetisches Wort, dass man das ernst nehmen sollte. Und dass nicht das einfach auf die Straße getreten würde. Und zwar hat er uns sucht, wie weit die Aussagen dieser Männer eingetroffen sind und ob er sich nicht zuletzt doch noch, wie wir heute sagen, um Fake News gehandelt hat. Ne? Und es ist erstaunlich, wen er da ins Feld führen kann. Denn da kann man fast spöttisch sagen, des Büchermachens hat's kein Ende. Ein markanter Satz oder eine Definition von Stuhlhofer finde ich da sehr hilfreich und möchte ihn zitieren. Ich verwende den Begriff demnächst Erwartung, schreibt er, zur Kennzeichnung einer Haltung, die das Ende und die damit zusammenhängenden Ereignisse für die nächsten Jahre erwartet. Den gebräuchlichen Begriff Naherwartung vermeide ich deshalb, weil davon oft gesprochen wird, dass Jesus und seine Anhänger in einer Naherwartung lebten und auch die späteren Christen das tun sollten und auch wir. Weil es bis zum Ende doch noch länger dauern könnte, ist dieser Begriff nicht mehr so gut mit einem auf wenige Jahre eingeschränkten Sinn zu verbinden. Also der Unterschied zwischen der Naherwartung und der Demnächsterwartung ist, die Naherwartung sollte unsere Normalhaltung sein. Ne? Nicht, dass wir unbedingt erwarten, dass Jesus Christus morgen wiederkommt, aber wir persönlich, ich und du, wir sollten bereit sein, denn wir wissen nicht für sicher, ob ich noch heute nach Hause komme. Wir wissen dann nicht für sicher. Ne? Aber dann, weil ich diese Naherwartung will, ich auch bereit sein. Deswegen flehe ich jeden Tag im Gebet her, ich möchte so gerne unsträflich vor dir leben. Ein hohes Ziel, ihr Lieben. Da bin ich noch weit weg. Aber ich möchte einfach auch bereit sein wie eine Braut, die, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Das ist zunächst mal der persönliche Sachen, denn wir wissen ja nicht, so habe ich gesagt. Und neulich haben wir erst vor wenigen Wochen einen jungen Kollegen mit 43 Jahren zu Grabe gezogen. Von einem Moment aus dem anderen aus dem Leben gerissen. Und ich bin 71. Am Lebensabend, wie man so sagt. Und da müsste ich noch vernünftigerweise noch mehr. Eine Mahnung war das an andere. Oder die andere Seite. Stell dir vor, du bist gerade in einer geistlichen Hochstimmung und dein Herz ist erfüllt von der Liebe zu deinem Herrn. Vielleicht zu Hause, vielleicht auf einer guten christlichen Konferenz. Was wäre, wenn Jesus in diesem Moment dich persönlich fragen würde, willst du denn jetzt schon kommen? Das ist die Frage. Naherwartung ist die Vorfreude auf sein Wiederkommen, wie der Bräutigam auf die Vereinigung mit seiner Braut wartet. Demnächst Erwartung bedeutet, dass wir anhand von Lebensumständen, Krisen in Gesundheit, Wirtschaft und Politik im Zusammenhang mit der Bibel natürlich festlegen, wenn jetzt dieses Puzzlesteinchen gefunden wird, dann kommt Jesus wieder. 2019 stiegen wir in Jerusalem aus der Straßenbahn, genau vor einem christlichen Buchladen. Ich fand dort eine kleine Faltbroschüre, die zeigte vier verschiedene Varianten der Wiederkunft Jesu. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber da ist sich die Christenheit manchmal auch verstritten, aber verschiedene Ansichten über in welchem Zeitpunkt der Jesus wiederkommt. Das wäre ein anderer interessanter Thematik für Hauskreisen und Bibelstunde. Aber leider ist auch dieses Thema immer wieder Anlass zum Streit und zu Spaltung und Sektiererum in der Gemeinde Jesu gewesen. Wir persönlich, so unsere Familie, wir haben uns für die Variante Wiederkunft Jesu in der Hälfte der Trübsalszeit entschieden. Wenn der Jesus vorher kommt, umso besser. Aber wir wollen einfach bitten, Herr, mach mich stark, wenn die Zeit schlecht wird, dass wir widerstehen und dass wir unser Licht hell leuchten können. Was hat das zu bedeuten für uns? In den Wirren und in der Dunkelheit im doppelten Sinne ruft uns unser Herr zu. In Matthäus 5,14, ihr seid das Licht der Welt, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch keine Lampe an und deckt sie dann zu. Großer Unsinn, ne? Man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn auch ehren. Also das ist die Herausforderung an uns, gerade in dieser Zeit. Und deswegen hatte ich den Titel gewählt, Advent, dein Lichtlein brennt, mein Lichtlein brennt es. Hier und nirgendwo anders ruft Jesus uns nicht auf die großen Leuchten zu sein. Ne? Also, dass wir uns mit Menschen vergleichen, wo Gott besondere Berufung gegeben hat, als Evangelist, als jemand, der vielleicht durch Wunder heilt. Es ist nicht die Hände, es ist nicht die Rhetorik. Harald Alf, ich halte mich auch nicht für einen eloquenten Redner, bitte. Ich glaube aber ganz fest, dass meine einfachen Worte wird der Heilige Geist benutzen und in dein Herz reden. Da glaube ich ganz fest dran. Aber da hängt es alles nicht von ab. Eher sind wir gerufen, sein großes Licht zu reflektieren. Nämlich, er sagt von sich, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr selbst in der Dunkelheit umherirren, sondern er wird das Licht des Lebens haben. In Johannes 18, 12b. Und da erinnere ich mich noch, als wir 1979 nach Afrika geflogen sind zum ersten Mal. Wir sind dann zwischengelandet in Nigeria und da habe ich so, konnte ich aus dem Flugzeug rausgucken, aus dem Frachtraum, da war alles noch so richtig schön Wüste und noch richtig hell, es war ungefähr 18 Uhr. Und dann sind wir aufgestiegen und nach kürzester Zeit wurde es, weil man draußen guckt, rabenschwarze Nacht. Oh, hat mich ein bisschen so eine Beklemmung ergriffen. Und dann habe ich doch immer wieder gesehen, da gab es kleine Fleckchen, ganz, ganz, ganz feine Lichter. Und nachher, als die afrikanischen Geschwister gefragt haben, ja, das sind einfache Buschleuchten, haben wir gesagt, Petroleumlampen. Ich weiß nicht, wie viel Watt die von sich geben. Die hat man aus großer Höhe gesehen. Das will uns einfach sagen, die Finsternis kann noch so groß sein. Umso mehr ist dieses kleine Licht, das da ist, so bedeutend. Zum Schluss werde ich euch gleich noch ein älteres Lied vorstellen. Es ist kein typisches Adventlied, aber man könnte es gut in die Ecke Advent reinpassen. Zunächst mal was zu der Geschichte des Liedes. Von dem amerikanischen Erweckungsprediger D.L. Moody geht die Geschichte aus von einem Boot vor rund 200 Jahren, welches in stürmischem Wetter in einer sternlosen Nacht eine enge Hafeneinfahrt suchte. Der Leuchtturm war schon deutlich zu sehen. Den Seeleuten fehlte jedoch ein kleines Licht am Strand, welches gewöhnlich dort immer leuchtete. Zusammen mit dem Feuer am Leuchtturm konnte der Kapitän die richtige Peilung finden. Kein kleines Licht leuchtete jedoch an diesem Abend, zu diesem Zeitpunkt. Der Kapitän versuchte verzweifelt, den schmalen, von Felsen gesäumten Hafeneingang zu finden. Sein Schiff zerschellte dort, so kurz vor der sicheren Ziel, und viele Seeleute kamen ums Leben. An jenem Abend war der Dichter und Sänger Philipp Bliss der Chorleiter, und diese Botschaft inspirierte ihn zu diesem Lied. Was für ein schönes Beispiel, uns zu zeigen, dass es nicht immer auf die großen Leuchten ankommt. Und die Kleinen, sie können die wirkliche Hilfe bringen. Wir sehen das auch bei der Speisung der Volksmenge. Der Herr Jesus hat die Jünger ausgeschickt, die haben nichts bekommen. Und dann haben sie festgestellt, es ist ein kleiner Junge, der hat vielleicht nur seine Tagesration dabei. Und der Junge ist nicht hergekommen und hat gesagt, nö, das hat Mutter mir mitgegeben, das will ich jetzt für mich behalten. Der hat es hingegeben. 5 Brote, 2 Fische. Und da gibt es ein altes Lied im Englischen, der sagt, es ist erstaunlich, was wird, wenn du deine kleinen Talente in des Meisters Hand gibst. Und das war das. Das war das, was Jesus bekommen hat von seinen Jüngern, von diesem jungen Mann, Jungen da. Und er hat es gesegnet und dann wurde es zum Segen für viele. Und so, da brauchst du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Du brauchst nicht sagen, ich kann nichts. Und du siehst vielleicht in dein eigenes Leben und denkst, oh, da ist noch viel Mangel. Das ist richtig. Aber das, was du hast, gib's und stell es dem Herrn zur Verfügung. Stell's der Gemeinde zur Verfügung. Und da wirst du sehen, wenn der Segen des Herrn darauf kommt, wirst du am Ende selber staunen, was dabei nicht nur überbleibt, sondern was, dass du auch einen mächtigen Segen bekommst.
den Strand des Vaters Gnade aus dem obern Heimatland. Doch uns hat er anvertraut Rettungslichter längs dem Strand. Lass die Küsten Feuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchem Schiffe sicherlich den Weg nach Haus. Unser Weg war fern vom Lichte, unser Herz in Schuld und Qual, doch aus Jesu Angesichte leuchtete der Liebesstrahl. Lass die Küsten Feuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchem Schiffer sicherlich den Weg nach. Die Nacht der Sünde, schaurig klingt der Wogenlied. Manches Auge sucht voll Sehnsucht, ob's am Strande Lichter sieht. Lass die Küsten Feuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchem Schiffer sicherlich den Weg nach. Jesus hat uns ausgesendet, wie der Vater ihn gesandt, dass die Liebe Gottes strahle, da wo man ihn nicht gekannt. Lass die Küsten Feuer brennen, lasst sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchem Schiffe sicherlich den Weg nach Haus. Lass dein Licht noch nicht verlöschen, sonst vielleicht zu dieser Stund, weil es nicht den Hafen findet, singt ein Schifflein auf dem Grund. Drum lass die Küsten Feuer brennen, lass sie rollen